Hallo und herzlich willkommen bei Geraumt, eurem Podcast für Design und Information im Raum. Wir sind Markus Scheiber und
Christian Lunger.
Hallo Christian, wieder mal gemeinsam.
Jawohl.
Große Freude. Ja, in dieser Folge geht es um
Hamburg.
KI, Hamburg KI. Ja, also wir waren bei einem Kongress vom Ende April vom German Creative Economy Summit. Das ist quasi der deutsche Kreativwirtschaftsgipfel. Und da ging es um KI.
Also die im zwei Konkreten, Buchstaben, die die Welt bewegen.
Ja, ganz genau. Also es ging um den Fokus auf die wirtschaftliche Bedeutung von KI für die Kreativbranche. Mit Kreativbranche meint der deutsche Kreativwirtschaftsgipfel Musik, Film, Presse, Architektur, Rundfunk, darstellende Künste, Design, Kunst und Werbung.
Sehr diverse Ansammlung von hellen Köpfen.
Ja. Ich meine, ich habe einmal mitbekommen, wie sie quasi ins Publikum reingefragt haben, von welchem Bereich die Leute da sind. Und es waren, ich würde sagen, 3/4 waren aus der Werbung. Die haben aufgezeigt.
Was mir aufgefallen ist eben, dass sie ein starkes Musikprogramm gehabt haben, jetzt rein von den Panels und von den Diskussionen, neben den Themen, ich sage jetzt einmal, Grafik, Werbung.
Ja, ist mir auch aufgefallen. Es waren einige, also es waren viele Speaker da, Speakerinnen. Es war über 2 Tage, muss man fast schon sagen, im Viertelstundentakt. Teilweise parallel in 3, 4 Locations, großen Sälen, wo gefühlt 500 Leute Platz haben in jedem Saal, haben da parallel waren Vorträge bzw. Workshops. Es waren ein Haufen Stände in dieser Eingangshalle, wo unterschiedlichste Sachen präsentiert worden sind, Produkte, Installationen, alles Mögliche.
Die Location war super gewählt, im Kampnagel.
Kultur-
und Kreativzentrum in Hamburg. Generell in einem sehr lebendigen Viertel. Tolle Restaurants für diejenigen, die auch ein bisschen die Freizeitqualität eine solchen Veranstaltung schätzen können, in der Nähe der Alster. Hamburg generell eine schöne Stadt, die auch sozusagen, ich finde, kreativen Flair vermittelt und die irgendwie so ein ganzheitliches kreatives Feeling gibt. Und eben das Zentrum selber, der Kampnagel selber als Kulturzentrum, Kreativzentrum, eine tolle Location, ein bisschen so ein Industrieflair. Wir haben im Nachhinein erfahren, dass das eine ehemalige Kranfabrik war. Kamp und Nagel, glaube ich, haben die ursprünglich geheißen, die die Kräne für die Verladung der Containerschiffe gebaut haben, bis jetzt sozusagen die modernen Kräne, die wir auch gesehen haben übrigens, von Michel, in der Nacht fahren wie kleine Aliens drüben im Containerhafen, was in sich selber eine tolle Erfahrung war.
Ja. Ja, und bei dem Kongress ging es darum, da hat sich der Frage gewidmet, wie künstliche Intelligenz und die digitale Wirtschaft das kreative Schaffen, Geschäftsmodelle und Wertschöpfung verändert. Wir haben ja im Rahmen unseres Formats Information Designers in the Wild, haben wir an diese 2 Kongresstage noch 2 Tage quasi
Stadtentdeckung
angehängt, um das kreative Hamburg zu entdecken und erkunden.
Der Freizeitwert einer beruflichen Reise. Also was kann man noch entdecken? Ich finde, das ist immer wichtig. Man geht auf eine bestimmte Veranstaltung, man kriegt dort massiven Input, das ist das beste Beispiel dafür. Es ist intensiv, es ist anstrengend auch einen Schritt weit, weil man, finde ich, sehr lang, sehr konzentriert sein muss, weil einfach so viele interessante Sachen sind. Aber wichtig ist es, die Stadt noch zu erkunden, und zwar das restliche kreative Potenzial. Sehen wird man eh nie alles, aber es zu suchen, das allein, das ist mitten in unserer Orientierungsthema,
ja.
Das kreative Potenzial zu suchen und dann auch zu finden, finde ich, ist in sich selber eine tolle Herausforderung. Ich glaube, für das stehen wir als Information Designers in the Wild fast schon die Kreativsafaris, mehr oder weniger.
Genau, so Side Note, es gibt da einige Infos schon zu diesem Format Information Designers in the Wild, Tokio, Stichwort Tokio beispielsweise oder Japan überhaupt. Ja, und zurück zum Kongress bzw. Hamburg. Wir haben jetzt gesagt, wir suchen uns wieder jeder drei Highlights von diesem Kongress heraus, die uns am meisten irgendwie nachhaltig beeindruckt haben. Und da bringt jetzt jeder seine drei Highlights. Christian.
Ich bin wieder gespannt, ob sich Sachen überschnitten haben, weil
genau.
Wir haben nur ganz wenig, aber doch haben wir gemeinsam gesehen.
Genau, also wir waren, man muss dazu sagen, wir waren zu dritt dort. Es war die Cordula Lunge noch mit, die Frau von Christian, und wir haben uns aufgeteilt bei diesem Kongress, weil es eben so viele Vorträge waren, die so spannend und interessant waren, dass wir gesagt haben, das geht sich gar nicht aus allein, wir müssen da zu dritt hin, weil Sachen parallel gelaufen sind.
Vielleicht, was man noch sagen kann, die Reise ist netterweise initiiert und organisiert worden vom Kreativland Tirol. Kleiner Shoutout, aber lauter Shoutout in der Hinsicht. Also danke für die Organisation, für dieses Engagement dafür. Ich finde, das war die Reise auf jeden Fall wert, und wir sind mit viel Input gekommen, die wir nicht, sagen wir, dass wir nicht nur für die eigene Firma, für uns persönlich, sondern auch für einen Standort verwenden können, was kein unwesentliches Thema war, auch auf diesem Summit, wo wir dann zumindest bei meinen drei nur dazukommen werden. Also einer von den Highlights ist definitiv standortpolitisch zu sehen, der mich sehr geprägt hat.
Dein erstes Highlight,
Christian. Ich habe drei vor mir liegen. Mit welchem fange ich an? Ich fange mit der kleinen Überraschung an, die sich im Grunde im Nebenhergehen ergeben hat. Es hat einen Veranstaltungspunkt gegeben, das war auch ein Networking-Termin. Der hat Creative Match geheißen. Ich wusste nicht oder vorher, dass das, was dort passieren würde, sozusagen tatsächlich Programm ist. Was mich so positiv überrascht hat, ist, dass es war klassischer Networking-Termin, fast so ein bisschen Blind Date kombiniert mit Speed Dating, also Menschen kennenlernen, sich kurz vorstellen, wieder auseinandergehen, wieder andere Menschen kennenlernen. Und das Tolle dabei war, was mich dann so fasziniert hat, ist, dass es dort das Ganze mit Unterstützung einer KI-Anwendung gemacht wurde. Den Ablauf kann man sich in etwa so vorstellen: Man kommt rein, man scannt einen QR-Code ab, man gibt in ein Feld ein, was einen interessiert, und man gibt ein, was man sucht, und die KI macht sozusagen den Creative Matchup. Das heißt, die Stärken von einem Large Language Model werden ausgenutzt, diese überspitzt gesagt Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Wen würde man denn am wahrscheinlichsten gerne sehen, aufgrund der Begriffe, die man eingeben hat? Das heißt, das Sensorium ist wichtig, welche Begriffe man eingibt. Und man hat dann drei oder fünf Matches bekommen, die zu einem passen. Und das Tolle war, das war so ein kleines Feature, klein aber fein, das sind für mich die Liebe zum Detail. Man konnte sich dann ein kleines Klebeetikett aussuchen, wo ein kleines Symbol drauf war. Da hat es gegeben Fische und Blumen und Musiknoten. Ich habe einen PS4 Game Controller genommen, weil man wählt das, mit dem man in Verbindung treten will. Also man wählt quasi auf Basis von Resonanz, das war schon so ein kleines Thema, klebt es dann auf seine Karte drauf, und dann geht man auf die Suche im ersten Schritt nicht nach Menschen, sondern nach Symbolen. Und das Tolle ist, es ist schon der erste lässige Icebreaker, wenn man jemanden trifft, warum hat man vielleicht das Symbol gewählt, und schon ist man im Gespräch drinnen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist entwickelt worden von der Miriam Abada. Das ist ein Creative Consultant, die vor allem auf das Kreativ- und Kulturinstitutionen spezialisiert ist. Und für mich war es einfach ein tolles Beispiel dafür, wie man sehr schnell mit kreativem Geist die KI nutzen kann, um ein echtes Problem zu lösen. Und das Problem ist, ins Erstgespräch zu kommen, wirklich die Menschen zu treffen, wo man ins Gespräch kommen kann, wo sich dann was ergeben kann. Und das war toll, das war eine tolle Runde und ist daher auf meiner Liste der Top 3 gelandet von dem, was ich eigentlich mitgenommen habe von der Veranstaltung.
Das heißt, die anderen Personen, die du als Match bekommen hast, diese 3 bis 5 Personen, die haben das gleiche Symbol getragen?
Nein, die haben ein anderes Symbol getragen.
Also jeder kriegt ein individuelles Symbol. Woher hast du gewusst, was für Symbole die haben?
Die App hat mir angezeigt, es ist jetzt Beispiel die Maria mit der Blume, die hat ähnliche Interessen wie du, wer ein kurzes Profil kriegt.
Ach so, und die Blume, das war dann das Symbol,
genau,
und
ich bin auf die Suche,
was sie gewählt hat.
Genau.
Okay, verstehe.
Und dann ist man ins Gespräch gekommen.
Und es hat gematcht.
Und es hat gematcht. Interessanterweise, ich habe nämlich, wenn ich so Profile angebe, gebe ich immer was Berufliches an, aber auch was Privates. In meinem Fall habe ich privat die Musik, Singer, Songwriter angegeben und ich habe überraschend viel Musikkontakte gehabt. Unter anderem habe ich einen Komponisten kennengelernt. Also es war allein für das, war das sehr inspirierende neue Kontakte, auch mit neuen Blickwinkel auf die Welt. Mhm. Also war jetzt nicht so der Hardcore-Fokus, Kunde, aber man kann sich natürlich in dem Fokus auch vorstellen. Aber es hat funktioniert. Das war für mich so das ganz Wesentliche.
Ja. Ja.
Weil jedes Gespräch war interessant, weil man die wenige Zeit, die man zur Verfügung hatte, mhm. in Gespräche investiert hat, wo eine echte Verbindung da war, die man dann vielleicht sogar ausbauen konnte. Das ist aber dann, that's life, mhm. ob das dann kommt oder nicht. Wie schaut es bei dir aus, Markus? Das war mein erster Tipp. Was war es bei dir?
Mein erstes Highlight war eigentlich der erste Vortrag. Es war nicht der erste Vortrag. Der erste Vortrag war ein anderer. Aber er war einer von den ersten auf jeden Fall von der Dr. Dorothea Winter. Und der Titel war Jenseits des Mittelmaßes, Kreativität als Verantwortung im KI-Zeitalter. Und der hat mir schon zu denken gegeben, dieser erste Vortrag. Sie ist, was ich jetzt in Erinnerung habe, Philosophin. Und beschäftigt sich momentan mit diesem KI-Thema. Und die haben jetzt einige Sachen dazu vorgetragen. Und einen Punkt oder eben ein Thema ist mir recht stark hängen geblieben. Und das war das Thema Output von der KI. Und sie hat gemeint, der Output von einer KI wird immer durchschnittlicher, weil es die Kopie der Kopie der Kopie ist. Das heißt, KI-generierte Inhalte werden auf Dauer immer ähnlicher und einheitlicher. Das habe ich eine sehr spannende Erkenntnis und Aussage gefunden, dass sich KI-generierter Inhalt immer mehr zu einer Mitte hin bewegt. Das heißt, durch die KI steigt diese durchschnittliche Qualität in der Masse, kann man mal behaupten. Andererseits, durch diese Masse gehen ihrer Meinung nach aber auch echte Spitzenleistungen unter, weil der Nutzer gewöhnt sich an dieses Mittelmaß und wie gesagt, diese Flut an Ergebnissen, da wird es immer schwerer, diese Perlen quasi herauszufischen oder herauszufinden. Und die Conclusio war dann, kuratierte Inhalte werden wichtiger als je zuvor. Das heißt, die neue Schlüsselkompetenz, wenn jetzt die KI immer mehr zum Einsatz kommt, ist das Kuratieren und das kritische Denken. Das heißt, die wichtigsten Fähigkeiten in dem Bereich, Ihrer Meinung nach, bewegen sich weg rein von der Produktion, also dass quasi jeder alles unter Anführungszeichen natürlich machen kann, hin zu dieser Kuration, zu dieser Möglichkeit oder zu dieser Fähigkeit, muss man sagen, etwas auszuwählen, etwas zu bewerten und Inhalte zu steuern. Das heißt, Experten werden wichtiger, aber sie werden auch immer weniger. Das war eigentlich so ein Schlüsselmoment für mich bei der Konferenz. Quasi das Expertentum bleibt was ganz Wichtiges, was ganz Zentrales, diese Fähigkeit, etwas auswählen zu können, diese Fähigkeit, einen Geschmack entwickeln zu können, eine Intuition zu haben. Das in der Grafik wäre es das geschulte Auge zu haben. All das wird wichtig werden, um, wie gesagt, diese Perlen aus dieser Masse herauszufinden beziehungsweise überhaupt selber Perlen gestalten zu können. Ja, das war mein erstes Highlight von der Dorothea Winter.
Ich
hoffe, es hat sich bei dir nicht überschnitten, aber ich glaube, warst in dem Vortrag nicht,
glaube ich, gell? Aber es liefert mir eine gute Rutsche, nämlich in meinen zweiten Punkt ein, aber vorher vielleicht kurz Werbung in eigener Sache, weil das nämlich das bei mir jetzt wieder ausgelöst hat. Wir haben gerade vor kurzem den Podcast mit der Alison Richings veröffentlicht, wo es um das Thema gegangen ist, wo wir diskutiert haben, was ist denn die neue Rolle von uns als Designer in einer Welt, in der KI aktiv ist. Und das passt dann nämlich genau ein. Was ist jetzt die Rolle des Menschen? Wie stellen wir sicher, dass wir nicht im Mittelmaß versinken? Und das ist nämlich jetzt auch die Rutsche in, es war, wie soll ich sagen, mein Mindset, als ich nach Hamburg gekommen bin, war, okay, wir gehen da jetzt rauf, zu dritt, da gibt es ein extrem breites Programm und wir müssen jetzt schauen, wie wir uns als Unternehmen, also nochmal einen strategischen, operativen Input holen, wie wir uns als Personen, als Firma weiterentwickeln können. Das war so der Punkt. Und so dieser erste Teil von der Miriam, das war für mich so das perfekte Beispiel. Schau, wenn du schnell reagierst, du kannst und du machst das verantwortungsvoll, kannst du wirklich neue bestehen oder alte Probleme mit neuen Lösungen einen neuen Ansatz bringen und unter Umständen das Problem sogar lösen. Mhm. Der zweite Vortrag, wenn ich jetzt sozusagen, das beschreibt schon fast meine Entwicklung während den zwei Tagen, also vor allem meine emotionale Entwicklung. Der zweite Vortrag war einer, wo es darum ging, KI und Social Impact. Also wie können wir KI für das Gute nutzen, wenn wir es jetzt ganz plakativ sagen. Und das war generell, also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, ich habe generell das Gefühl gehabt, es hat Vorträge gegeben, die schon massiv auf die Risiken dieser Technologie geschaut haben. Ich sage jetzt nur zum Beispiel der Vortrag über, wie geht es denn den Illustratoren und Illustratorinnen jetzt, die bis zu 50-100% sein, so Zahlen, die im Raum gestanden sind,
ja,
an Umsatz verlieren. Also da sitzt du dann Vortrag. Schon drin und denkst, der war massiv. Also der hat mich auch beeinflusst, also emotional, im Sinne von, was kommt da? Und trotzdem muss ich sagen, das ist wichtig, mit der Brille draufzuschauen. Das war auch für mich eine Stärke vom Summit, dass sie die verschiedenen Blickwinkel eingeholt haben. Also von der ganz operativen Ebene, wie gestalten wir denn jetzt einen kreativen Prozess und welche Agents können wir denn nutzen, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen und was sind dann unsere Erfahrungen da. Bis hin, was sind die totalen Risiken, wie können wir es fürs Gute nutzen, also all diese Blickwinkel, bis hin dann eben zur Standortebene, was bedeutet das für uns in dem Fall als Standort Deutschland. Mhm. Und dieser KI for Impact, dort war die Keynote war von Samira Ahmed, selber eine Data- und KI-Expertin, die sich auf dieses Thema Verantwortung und Ethik KI spezialisiert hat, so würde ich es zusammenfassen, die sehr stark dafür argumentiert, für mich ist so umgesetzt, Führung zu übernehmen bei dem Thema und wirklich zu schauen, dass die einzelnen Module, mit der die KI arbeitet, beziehungsweise die Menschen, die mit KI arbeiten, wissen, was sie tun, dass die Daten passen, das war überhaupt eine zentrale Aussage, ethisches Verhalten, verantwortungsbewusstes Verhalten beginnt mit den Daten und welche Datenqualität es ist und wo die Daten herkommen. Und daher hat sie ja Projekte promotet, die darauf schauen, dass diese Daten selbstständig auch lokal, auch in Europa oder Deutschland gehostet werden, dass die Datenschutzgrundregeln eingehalten werden, dass das sozusagen nicht, beim anderen Vortrag ist der Begriff gefallen, nicht vom Killswitch in Washington abhängt. Das war so eine polemische Aussage, aber hat natürlich Implikationen im Hintergrund. Das heißt, überspitzt gesagt, die haben sehr stark dafür argumentiert, mit KIs zu arbeiten, die sich aus dem Werteverständnis der Europäischen Union entwickeln. Das war in einem anderen Vortrag eigentlich, aber fand ich spannend, wenn man sich geopolitisch anschaut, wo die KIs, die jetzt aktuell da sind, herkommen. Dann haben wir einerseits China, wo es sehr staatsgetrieben ist, sehr zentralistisch. Und wir haben die USA, wo es sehr kapitalismusgetrieben ist. Das ist sozusagen die großen Aufhänger. Und dem, das wurde auch als Chance gesehen, dem eine KI-Entwicklung entgegenzusetzen, die von unserer Wertehaltung in Europa partizipativ auf die Menschenrechte achtend und so weiter setzen. Was ich an super Gedanken gefunden habe. Und sie, würde ich sagen, ist eine der Vertreterinnen, die das auch auf einer operativen Ebene pusht. Also sie argumentiert dafür, dass wir als Führungskräfte, als Mitarbeiter geschult werden, die Zusammenhänge zu verstehen, dass wir uns auf unsere Stärken spezialisieren, wie empathisch zu kommunizieren, klare Ziele setzen und solche Themen. Und für mich war das eine super Keynote, generell in diesem, wie wollen wir es denn machen? Das hat mich echt beeinflusst. Das war weg von diesem reinen, was tun wir jetzt als Firma, hin zu, welche Verantwortung haben wir, das nicht aus den Augen zu verlieren. Und dann kam wieder eine Anwendung von den, ich glaube, 3 oder 4 haben sie gezeigt, die sich dann vorgestellt haben. Und das war Yuna.
Das was heißt 3 oder 4 haben
sie gezeigt? 3 oder 4 unterschiedliche Anwendungen haben sie gezeigt, wo KI mit Impact eingesetzt worden ist. Also Entwicklungsprojekte, okay. Eine neue Art von Zugtoilette, an die kann ich mich noch erinnern, wo sie mit dem Thema arbeiten. Und auch eben das, was mir jetzt in Erinnerung geblieben ist, mein Top 2 ist generell dieses KI mit Verantwortung. Mhm. Und eben diese App, die von einem Juristen vorgestellt wurde, Said Hauser, eine App, die mit einem 12-köpfigen Team entwickelt wurde. Mhm. Und deren Fokus darauf war, 24 Stunden Ersthilfe bei Rassismus zu bieten. Auch mit dem Hintergrund, dass es bei uns auch nicht anders ist, dass bestimmte soziale Gelder einfach gestrichen werden und in dem Fall sozusagen die Gelder auch für Rassismusberatung. Echtes Thema für einen Großteil der Bevölkerung, muss man sagen. Und das war toll, weil sie genau vorgestellt haben, okay, wie seien sie das jetzt angegangen? Dann gibt es eine KI für rechtliche, also es gibt ein Agent für die rechtliche Auskunft, ein Agent, muss man sagen, für die psychologische Betreuung, für was, Lifestyle ist glaube ich der falsche Begriff, aber es waren 4, 5 unterschiedliche Agents mit unterschiedlichen Aufgaben geschalten, die dann schlussendlich 24 Stunden sehr minimalinvasiv, also mit einer geringer Hürde, weil das ja oft das Stigma gesehen, man geht nicht so aus, das hat er nämlich erklärt, wenn man von Alltagsrassismus betroffen ist, sehr oft gehen die Leute nicht mal hin und lassen sich beraten, weil das bereits sozusagen emotional so schwierig ist. Und da hat man auf einmal eine Anwendung, die sozusagen diesen ersten Kontakt, dieses qualifizierte Betreuen sehr gut übernehmen kann. Und das war die KI. Und die Grundlage war wiederum, dass die Daten selber eingepflegt seien, dass die Datenschutzprinzipien beachtet werden. Aber dass die Daten nach einer bestimmten Zeit wieder gelöscht werden. Das sind lauter so Themen, an die wir gar nicht denken, wenn wir was in ChatGPT, Gemini oder Claude eingeben, dass die Daten in den Forever-Server eingehen im Wesentlichen, oder? Und es sehr wichtig ist, sich zu überlegen, was man wirklich eingibt und sich auch zu fragen, was mit den Daten passiert. Ehrlich gesagt, nicht eine menschliche Stärke von uns alle, dass wir uns fragen, was mit unseren Daten passiert. Und das ist für mich in Erinnerung geblieben. Das war so richtig, okay, Fokus auf das, was kannst du Positives mit dem erzielen und wie machst du es, damit es dann funktioniert. Das war super, im Grunde ein super Block, weil es war ein gesamter Block und nicht nur ein spezifischer Vortrag.
Mhm. Okay, lass uns mal so stehen.
Den bist du nicht gewesen, gell?
Nein, den war
du
ich
warst nicht. Du die Kordel aber kurz bei mir dabei, bevor sie dann wieder woanders hingegangen ist, weil sie was auf ihrer Liste gehabt hat. Der hat das auch recht begeistert.
Ist das dann psychologische Betreuung per Telefon oder per Chat?
Per Mobilgerät. Mhm. Du kannst ja mit der KI schon reden. Insofern, es ist nicht Telefon im Sinne von, ich rufe jemanden an, sondern ich mache eigentlich eine Webapplikation auf und beginne dann zu sprechen oder zu schreiben, je nachdem, welche sozusagen. Zum Beispiel die Cordula spricht nur mit ihrem Handy, ich schreibe immer noch. Weil es momentan so komisch das klingt, ich habe einmal geredet und dann kam so eine hochdeutsche Stimme, also jetzt nicht so neutral hochdeutsch, ich habe mich als Tiroler nicht angesprochen gefühlt, so komisch das klingt, das war mir zu hochdeutsch, obwohl ich in Karlsruhe geboren bin, also so ein kleiner Fun-Fact. Aber die Stimme hat emotional hat nicht zu mir gepasst. Mhm. Und dann bin ich wieder aufs Schreiben zurückgegangen.
Okay. dann komme ich zu meinem zweiten Highlight.
Ja, was war das?
Da mache ich es eigentlich ganz kurz, weil das ist eigentlich nur 2 Sätze. Mein zweites Highlight ist das Thema Lizenzen, was dauernd am Kongress angesprochen worden ist, in diversen Vorträgen, wo ich war. Es war immer wieder dieses Thema Lizenzen, Lizenzen, Lizenzen. Und zwar die Forderung nach Lizenzabgaben. Das war eigentlich der Kern. Nach irgendwo einer Monetarisierung der Inhalte, die von uns selber kommen. Und das deswegen, weil wir haben quasi die KI, also polemisch gesagt, haben wir die KI mit unseren Inhalten gefüttert. Sie konnte daran lernen und jetzt verkaufen uns die Tech-Riesen unsere eigenen Inhalte wieder zurück. Und das war so auf einen Satz runtergebrochen der Grund, so geht es nicht und deswegen muss es irgendein Lizenzmodell geben. Ja, das war etwas, durch dieses dauernde darauf aufmerksam machen, hat sich das bei mir recht eingegraben und die Frage ist, ob das möglich ist, ob das bald möglich sein wird. Es gibt scheinbar auch schon in Deutschland ein paar Urteile davon, Gerichtsurteile. Ich glaube, das große Thema wird sein, dass es EU-weit dann einheitlich ist. Aber das dauert, so wie ich das mitbekommen habe, am Kongress wird es noch einige Zeit dauern, bis das eventuell kommt. Das war so mein zweites Highlight.
Haben Sie sich darüber unterhalten, wie Sie das schaffen? Meine, die Forderung an sich, wir brauchen, ist okay, mit sowas fängt es an, oder? Das Bewusstsein dafür, dass da was passiert, was auf den Schultern von muss ich fast sagen, Milliarden von Kreativen weltweit aufgebaut wird und wo Umsätze massiv zentralisiert werden. Mhm. Aber haben Sie sich ja ein bisschen darüber unterhalten, über das Wie? Weil in dieser, ich empfinde es jetzt eine komplexe Welt.
Ja. Also ich habe es nur mitbekommen an einem Vortrag, wo man ein bisschen ahnen könnte, wie das ablaufen könnte, weil es ist momentan nur bei einem Landesgericht ein Urteil in Deutschland einmal zu diesem Lizenzthema da, wo quasi bewiesen worden ist, dass die KI kopiert hat, also die Inhalte verwendet hat, die reingespielt worden sind. Weil so wie ich das jetzt noch in Erinnerung habe, ging es darum, einen Modern Talking Song, die KI sollte einen Modern Talking Song machen. Sie haben ein Prompt eingegeben, wo es um ein Thema ging und sie haben aber sonst nicht viel genaue Vorgaben gemacht. Schlussendlich ist dann genau ein Modern Talking Song rausgekommen, der vom Text her ziemlich ähnlich war dem Original und so ist quasi nachgewiesen worden, dass die KI mit Modern Talking Songs gefüttert worden ist. Das war, so wie ich das verstanden habe und in Erinnerung habe, war das der Auslöser für das Gericht zu sagen, okay, das ist kopiert, das darf nicht sein, weil das Urheberrecht verletzt worden ist. Und das ist aber beim Landesgericht und das beim Vortrag hat es geheißen, das muss jetzt quasi zum nächsthöhere Instanz, bis es dann irgendwann vielleicht einmal auf höchster Instanz entschieden wird. Und das ist aber nur in Deutschland.
Ja, und also,
das
betrifft nur einen spezifischen Bereich, nämlich in dem Fall genau, die Musik. Also, und dann ist sogar noch das Musikstück einer spezifischen.
Ich habe den Eindruck gehabt, dass das ein weiter Weg noch ist dorthin. Ja. Also, und wie es genau ablaufen kann, das kann ich da jetzt, glaube ich, gar nicht sagen, weil es waren irgendwie, mir ist vorgekommen, da ging es um Instanzen und irgendwann muss das vielleicht auf europäischer Ebene dann entschieden werden. Aber ja, so viel zum Thema Lizenzen. Was war das dritte Highlight?
Das dritte von mir war was ich mir eigentlich nicht erwartet habe. Und zwar, es hat ja eigentlich schon damit angefangen, vielleicht ein bisschen vorgreifen, dass ich mich entscheiden habe müssen, ob ich sozusagen die Begrüßungsreden am Beginn des Summits, ob ich mir die jetzt anhöre oder inzwischen was anderes mache. Und ich habe dann entschieden, einzugehen und war extrem positiv überrascht. Jetzt auch aus Sicht, weil wir als Motas und ja als Personen beim Kreativland aktiv sind. Ich habe es super gefunden, dass sie doch sehr prominente politische Unterstützung, nicht nur von der Stadt Hamburg, sondern auch von Deutschland gehabt haben, also den Staatssekretär für Finanzen, ich glaube die Staatssekretärin, jetzt bin ich mir nicht sicher, Wirtschaft oder Kultur, dann war da, glaube ich, der Kultursenator da und die haben durchwegs tolle Reden gehalten. Also wo du sagst, okay, du sitzt drin und du hörst nicht nur sozusagen die klassischen Plattitüden von ist eh wichtig und muss unterstützt werden und ist das nicht alles super, sondern wirklich, also nicht alle, muss ich auch dazu sagen, aber ich bin drin gesessen und habe gedacht, das war jetzt keine verschwendete Zeit.
Also die Politik unterstützt und
die Politik unterstützt
vor ist allem, aktiv,
genau. Oder? Und auch der Leiter vom Creative Summit, der super Rede gehalten. Und das hat mich gefreut als Kreativer, auch von einem Standort wie dem Standort Tirol, dass die es in einer Stadt wie Hamburg geschafft haben, doch sehr gehaltvolle, also Leute zu bekommen, die was Gehaltvolles zu sagen haben. Und das war, finde ich, abklatschen, das ist ein Erfolg. Das hat mir gefallen. Und das hat dann nochmal einen draufgesetzt, weil sie diesem Thema, jetzt unabhängig von der KI, nämlich an das, was woran sie da angrenzt, nämlich KI und Kreativität, in dem Fall ja das Thema der Veranstaltung, und vor allem Kreativität jetzt nicht nur auf unternehmerischer Ebene zu sehen oder persönlicher Ebene, sondern auf Standortebene, also über uns drüber. Was bedeutet es denn, wenn wir als Motors Design sozusagen auf einem Standort, hoffentlich Kreativstandort, wie Tirol agieren und was können wir dazu beitragen und was ist eigentlich der Fokus, den man haben soll auf der Ebene? Und da war eben der Vortrag vom Dr. Peter Kurz, ehemaliger Oberbürgermeister von Hamburg. Und er, also was seine Philosophie ist zu dem Thema, der dort den Creative Cluster gegründet hat und genauso wie in Hamburg hat er in Mannheim sozusagen diese Kreativentwicklung gefördert. Und er hat von seinem Ansatz, er nennt es Place-Based Economy, das heißt, dass man förderungspolitisch, generell politisch, sich mehr auf den Ort fokussiert und drauf schaut, also was waren so Zentralaussagen? Vielleicht sage ich nur dazu, er hat die Keynote gehalten und dann gab es noch einen weiteren Vortrag von Matthias Rauch und von Bastian Lange. Matthias Rauch ist aktuell der Leiter von Cluster Creative Economy in Mannheim und der Bastian Lange ist von einer Beratungsagentur, die sich auf Raumentwicklung und Stadtplanung konzentriert. Und die haben dann auch einen Workshop gehalten, der auch lässig war. Da bin ich dann auch hingegangen, eben weil es mich da so fasziniert hat. Aber es ging darum zu sagen, das Interessante ist, wenn man die Kreativwirtschaft fördert, dass man aufpassen muss, weil aktuell die Wirtschaftspolitik sehr stark dieses Narrativ des Scalings hat. Also wir müssen Firmen fördern, die in 0,x wachsen, eventuell sogar sich zu einem Einhorn entwickeln, das dann die Milliardenbewertung kriegt auf der Börse. Und er sagt eben, man muss dieses Narrativ ändern. Also es geht nicht nur um das Skalieren, sondern zum Beispiel auch darum, dass wenn man in Kreativität auf einem Standort investiert, er hat das, was ist die mathematische Regelwort, Diversität plus Dichte plus Interaktion ergibt Kreativität. Und diese Kreativen schaffen lebenswerte Städte, das ist auch eine Qualität. Haben wir Ego gesehen in dem Stadtteil, in dem wir waren, beziehungsweise um den Kampnagel herum oder der Kampnagel selber. Und er hat auch von diesem Thema der Unsicherheit gesprochen, dass man, vor allem wenn man es mit Kreativität zu tun hat, man investiert, man braucht einen langen Atem, hat er wortwörtlich so gesagt, da braucht man einen langen Atem, weil es nicht heute machen wir was und nächstes Jahr funktioniert das. Du musst fast sagen, heute machen wir was und bei der nächsten Wahl funktioniert das. Das sind die langen Atem, die es eigentlich braucht, im Sinne von nicht von Wahlpunkt zu Wahlpunkt zu investieren, mehr oder weniger. Und eins dieser neuen Narrative war eben, dass man also Werte wie Kreative schaffen eine lebenswerte Umgebung zum Beispiel denkt und nicht nur die Kreativen müssen skalieren und wenn das nicht ein Unternehmen ist, das was nicht, innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren 200 Arbeitsplätze schafft, dann ist, hat das keinen Wert, dort hinein zu investieren. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, weil ich finde, die Lebensrealität von uns widerspiegelt. Nehmen wir das kleine Beispiel, was wir jetzt gehabt haben am Wochenende. Du bist bei Kemmerton Kultur Obmann. Ihr habt ein tolles Team, ihr seid extrem engagiert. Der Funke schlägt auch auf andere Leute über, die jetzt nicht vielleicht direkt Teil von Kemmerton Kultur sein. Und es passieren Sachen in Kemmerton, in unserer kleinen Gemeinde. Letztes Wochenende waren wir Escape Room, tolles Projekt, Individualinitiative mit einem Haufen Leuten, die da Energie, ich meine, allein was sie da gemacht haben. Ich kann jetzt nichts sagen, was das ist, weil das würde sozusagen, das wäre ein Spoiler, aber es war super. Und das macht mein Leben in Kemmerton lebenswert, weil Kreative, die jetzt nicht vielleicht aus einer Agentur kommen, die man gemeinhin als Kreative bezeichnet, sondern Bürger dieses Ortes, die sind kreativ und die ziehen wie Magneten andere Kreative an, die dann so ein tolles Erlebnis in einer kleinen Gemeinde machen. Und das ist für mich fast schon die Verbindung zu dem, was wir da bei so einer Keynote gehört haben und dann bei den weiteren Informationen, dass Kreativität ein lebenswertes Umfeld schafft. Und aus dem lebenswerten Umfeld kommt, finde ich, da kann noch mehr passieren. Also diese, für mich sind es so Multiplikatoreneffekte dann. Das steckt andere Leute an, du kriegst andere Ideen. Ah, das ist super. Mhm. Aber das sind alles keine skalierbaren Projekte mit 200 Arbeitsplätzen. Und trotzdem wird es aber zu einem erfolgreichen Leben, Ortsleben, Ortsgemeinschaft und so weiter führen, das wiederum zu anderen Sachen führen kann, wo man dann diese Indikatoren auch davon mal findet, nämlich Arbeitsplätze, Kostenreduktion, länger leben, gesünder leben, was immer. Es gibt so viele Indikatoren, die man machen kann, Kosten senken, Kosten sparen, nicht senken, Kosten sparen oder zusätzliche Umsätze machen. Mhm. Und das habe ich, der hat mich am meisten beeinflusst eigentlich, weil er so weit weg von meiner ursprünglichen Erwartungshaltung der Reise war, die wir gemacht haben.
Kannst du nochmal, Kreativität ist Dichte, Diversität und was war das Dritte nochmal?
Das Dritte war Interaktion. Viele unterschiedliche Menschen, Meinungen, kommen auf einem Raum, das ist jetzt städtisch vielleicht mehr möglich, weil er höhere Dichte ist, aber eben nicht nur, was ja so ein Ort wie bei uns, bei Kemmerton sagt. Und wenn die miteinander interagieren, was ja dann dazu kommt, oder? Dann entsteht Kreativität durch den Austausch. Also das ist diese kreative Explosion für mich. Mit dem Ergebnis, dass sie dann lebenswerte Räume schaffen, wenn wir es jetzt nicht auf die Städte reduzieren, sondern lebenswerte Räume. Das fand ich eine super Ansage und gibt da einen guten Fokus, auf was man machen kann, wenn man auf einen bestimmten Raum schaut.
Also gute Formel.
Wir werden übrigens noch mehr dazu hören. Ich hoffe, ich habe zumindest einmal eine schriftliche Zusage, aber ich muss jetzt nochmal nachgehen. Aber ich möchte gerne einen spezifischen Podcast dazu machen, bei uns bei Geraumt, und über das Thema einfach nur spezifisch sprechen, weil es so spannend war.
Ja, sehr gut. Klingt gut.
Nummer 3 bei dir. Jetzt haben wir wirklich, diesmal haben wir gar keine Überschneidung. Im Gegensatz zu unserem London-Podcast, dort war es ja fast schon, als wenn wir es uns abgestimmt hatten.
Das stimmt, ja. Na, diesmal eben, wahrscheinlich aus dem Grund, weil wir unterschiedliche Vorträge gegangen sind und uns unterschiedliche Sachen angeschaut haben, sind da die Überschneidungen nicht groß, beziehungsweise gar nicht vorhanden. Wie ich mich auf Hamburg auf den Kongress vorbereitet habe, bin ich über ein Angebot gestolpert, was mich sehr neugierig gemacht hat. Und das ist mein drittes Highlight. Und dieses Angebot war in der großen Eingangshalle zu finden. Das war kein Vortrag, sondern eine Installation, eine Kunstinstallation namens Der smarte Hans von Max Harich. Das war angekündigt als Pferd, das rechnen kann. Und das war eine Installation und da bin ich sofort drauf angesprungen und habe mir gedacht, das muss ich mir anschauen, irgendwo nochmal dazwischen, wenn ich Zeit habe. Und ich hatte dann mal ein bisschen Zeit dazwischen und habe mir diese Installation angeschaut. Es war für mein Glück niemand da, außer der Max, mit dem ich mich dann fast eine Stunde unterhalten konnte über das ganze Projekt und über alles Mögliche sonst. Falls der Max Harich diesen Podcast hört, schöne Grüße von mir. Zum smarten Hans. Also kann man sich so vorstellen, ich bin da hingekommen, da ist eine Leinwand aufgestellt. Ich würde sagen, circa 2 Meter hoch, 1 Meter breit. Da war ein Pferd zu sehen, ein virtuelles Pferd vor schwarzem Hintergrund, also ein weißes Pferd vor schwarzem Hintergrund, mit dem Kopf auf den Betrachter gerichtet. Und dann war eine Bodenmarkierung, wo man sich hinstellen hat müssen, und es war eine Kamera, die auf den Kopf des Betrachters gerichtet ist, also in dem Fall auf mich. Ich habe mich da hingestellt und der Max hat zu mir gesagt, denk dir eine Zahl zwischen 4 und 10 aus und stell dich dorthin und denk an diese Zahl. Und das Pferd wird diese Zahl herausfinden. Und ich weiß jetzt, ich glaube, ich habe mir 7 als erste Zahl gedacht und habe mich dort hingestellt. Und nach einer halben Minute hat dann das Pferd angefangen, mit dem Huf zu schlagen. Und bei der Zahl 7 hätte es jetzt theoretisch dann aufhören sollen. Bei mir hat es aber leider nicht funktioniert. Ich habe es auch ein zweites Mal gemacht mit einer anderen Zahl, hat auch nicht funktioniert. Aber Max hat gemeint, bei circa der Hälfte der Leute funktioniert es sehr gut. Und es ist immer wieder so, dass es auch mehrmals bei einer Person dann die Zahl richtig errät. Und dann hat er mir den ganzen Hintergrund dazu erzählt. Und das fand ich auch ganz spannend. Vielleicht die Hintergrundgeschichte zum smarten Hans selber, zu dem Pferd. Die habe ich vorher schon mal gehört, vor längerer Zeit. Es gab um das Jahr 1900 ein Pferd, das ist wirklich so gewesen in Deutschland, war es ein Pferd, das rechnen konnte. Also das ist dann ausgestellt worden auf Jahrmärkten, in Theatern, ist quasi der, und ich weiß nicht mehr, wie der geheißen hat, aber es war ein Mann, ein älterer, der ist mit diesem Pferd herumgereist und hat das quasi präsentiert. Und hat es vorgeführt, das konnte addieren, das konnte multiplizieren, das konnte Namen buchstabieren. Also es konnte einige Sachen machen und man konnte es sich am Anfang nicht erklären. Man dachte, es kann wirklich rechnen. Bis dann eine 13-köpfige wissenschaftliche Kommission das Ganze untersucht hat damals.
13-köpfig?
13-köpfig.
Na, hallo.
Verschiedenste Professionen waren da vertreten. Die sind zu dem Schluss gekommen, ja, es kann rechnen, also das ist so intelligent, oder? Und es war aber dann ein Psychologe dabei, der wollte sich dann nochmal eingehender mit dem ganzen Thema beschäftigen und hat dann einige Versuche angestellt und ist draufgekommen, dass es darum geht, dass derjenige, der dem Pferd die Aufgabe stellt, dass der die Antwort im Kopf hat und von dem Pferd sichtbar sich vor das Pferd hinstellt, die Frage stellt, die Antwort im Kopf hat, also beispielsweise 3 mal 7 ist 21, dann hat er die Antwort im Kopf, diese Zahl 21. Und dann beginnt das Pferd mit dem Huf aufzuschlagen, damals, der kluge Hans hat er geheißen auf Deutsch. Und bei der Zahl 21 hat das Pferd dann aufgehört, und zwar aus dem Grund, weil der Fragesteller eine gewisse Körperspannung eingenommen hat, bis diese Zahl 21 gekommen ist, und dann hat sich der Körper leicht entspannt. Und diese Körperspannung konnte das Pferd wahrnehmen und deswegen hat es aufgehört, mit dem Huf auf den Boden zu schlagen. Und das ist später auch als der kluge Hans-Effekt in die Wissenschaft eingegangen. Das heißt, dieser Psychologe hat herausgefunden, das Pferd kann diese feine Körperspannung wahrnehmen und kann jetzt nicht per se rechnen, sondern reagiert auf das Gegenüber. Sobald nämlich der Fragesteller beispielsweise die Antwort selber nicht gewusst hat, weil es eine komplizierte Rechnung war beispielsweise, hat das Pferd auch nicht die richtige Antwort gefunden. Und das war die Geschichte vom klugen Hans, und der Max Harich hat das Ganze dann in eine Installation gegossen, wo er eben eine Kamera hingestellt hat und hat quasi die künstliche Intelligenz hergenommen, hat mit dieser Kamera, wenn man sich da hinstellt vor diese Installation, hat mit der Kamera dann das Gesicht abgescannt, hat geschaut, hat das mit einzelnen Punkten im Gesicht quasi verifiziert. Man kennt es so vielleicht aus dem Schauspiel, wo so Schauspieler gescannt werden und dann gibt es die Punkte.
Im Gaming-Bereich sehr stark.
Oder da.
Um die natürlichen Bewegungen ins Spiel reinzubekommen.
Genau, also damit das dann, wenn das dann künstlich animiert wird, dass man das dann möglichst menschlich quasi umsetzen kann. Er hat diese Kamera gehabt, der Max, hat das Gesicht abgescannt. Und die Kamera war unter Anführungszeichen quasi der smarte Max, also das Pferd von 1900 war jetzt die Kamera, die quasi diese feinen Nuancen von der Körperspannung wahrnimmt. Und man hat jetzt die Frage gestellt an das Pferd, an dieses virtuelle Pferd und hat im Kopf diese Zahl gehabt. Und die These war, dass diese Kamera dann diese leichte Veränderung, diese Entspannung, wenn dann die richtige Zahl kommt, wahrnimmt und dann hört das Pferd quasi virtuell auf zum am Boden stampfen. Und wie gesagt, bei mir hat es nicht funktioniert, vielleicht war ich von Grund auf so entspannt oder wollte es, ich habe mir schon gedacht, ich wäre es absichtlich ein bisschen täuschen oder so. Ja, also im Bereich der künstlichen Intelligenz beschreibt der kluge Hans-Effekt dieses Phänomen einer korrekten Vorhersage eines künstlichen Agenten. Letztlich geht es um dieses Thema Überwachung durch Kameras, durch Bewegungsaufzeichnungen. Beispielsweise reicht es scheinbar schon der Fußabdruck, um genau feststellen zu können, von welcher Person das ist, weil jeder Mensch scheinbar einen ganz eigenen Fußabdruck hat, der letztlich genauso ist wie ein Fingerabdruck. Also er wollte zu diesem Thema Überwachung aufmerksam machen und dieses Thema künstliche Intelligenz mit diesem Thema Überwachung da präsentieren. Das war mein drittes Highlight.
Ich war kurz beim Pferd, ich habe es aber nicht gemacht. Mhm. Aber was mir aufgefallen ist, vielleicht generell auch für die Veranstaltung, was ich als recht positiv wahrgenommen habe, so in diesem zentralen Bereich, also wenn man aus den Räumen rausgekommen ist, aus den meisten, oder? Haben sie ja Firmen oder Agenturen gehabt oder Künstler oder Künstlerinnen.
Ja.
Und was mir aufgefallen ist, vielleicht hast du es selber wahrgenommen, einmal schauen, während ja, ich finde, rein von der Methodik her, ein Vortrag sehr eindimensional ist, im Sinne von, wir nehmen Informationen auf, aber es ist wenig Interaktion, bis vielleicht auf die Fragen, die ja meistens relativ wenig Zeit ermöglichen. Draußen in dem Bereich waren sehr viele interaktive Sachen, wo man was machen hat können, auch haptische, also was bauen. Und das habe ich von der Programmierung her super gefunden. Auch um nicht aus den Augen zu verlieren, dass trotz aller KI und Digitalität, das Haptische auch immer noch ein Thema ist und dass das auch Teil von diesem, was immer das System in Zukunft sein wird, von kreativen Leistungen, auch dieses Haptische ist noch ein Thema. Das hat mir gut gefallen. Ja. Unabhängig davon, dass wir Schokolade verkosten haben können, was an sich schon ein Höhepunkt war.
Ja.
Aber nicht kaufen, was war, weiß ich auch nicht, warum sie das gemacht haben. Ich habe die dann in ganz Hamburg nicht gefunden.
Kaufen können?
Da nicht und da, das ist Point of Sale, aber eigenes Thema. Aber es war gute Schokolade.
Yeah. Ja, ist mir auch aufgefallen, also es war ja auch Büchertisch zum Beispiel und solche Sachen. Es war übrigens auch ein Kinosaal daneben, wo ich mir auch einen Film angeschaut habe. Der hat geheißen, der Unternehmer, die Künstler und das Dorf. War übrigens auch ein sehr interessanter, witziger Film. Ja, also das würde ich jetzt sagen, das waren jetzt mal unsere drei Highlights vom Kongress. Jetzt haben wir noch gesagt, jetzt hängen wir noch schnell ein Highlight von Hamburg dran. Was war dein Highlight von Hamburg, so außerhalb vom Kongress?
Es war eigentlich es waren mehrere, wir sind ja, das ist also ein privater Teil, König der Löwen gegangen. Ich muss es jetzt
war noch aufzählen. War das dein Highlight?
Es war, ja wegen...
Ja,
ich liebe Puppentheater. Seit wir in London waren. In London war ich auch Theater, da war ich mein Neighbor Totoro und ist sehr stark von diesen Puppentraditionen unterschiedlicher Länder beeinflusst. Mhm. Das war das auch, das war super. Aber mein Highlight war die Container, also die Schiffsrundfahrt.
Okay.
Klassisches touristisches Erlebnis. Anders da geht es, glaube ich, gar nicht. Also im Sinne von, was kannst du denn machen, was so richtig den Tourismus-Vibe hat? Dann machst du ja eine Rundfahrt und in dem Fall durch den Containerhafen. Mhm. Das war super, weil es wie soll man sagen, du bist als Mensch, es setzt dich wieder in Relation. Es formatiert ein bisschen dein Grad an Demut, wenn du bei diesen Riesenschiffen vorbeifährst. Und das ist das, was mich halt fasziniert, über die Logistik nachdenkst, die notwendig ist, damit das ganze Werk läuft. Und das war toll. Die Vorschau davon war ja, das glaube ich, habe ich eh schon gesagt, das war dieser Blick von Michel auf den dunklen Containerhafen, wo man diese großen Roboterkräne fahren hat gesehen, wie kleine Aliens. Und da nochmal das Reale zu haben mit dem Schiff, das war's. Das war super, war so ein richtiger, die Identität von einem Raum, was die ausmacht. Und ich bin generell fasziniert von Industrieoptik und all das, was ja emotional auslöst. Ich finde es wunderschön. Hat was.
Ich habe auch diese Fahrt gemacht mit dem Schiff, bei den Containerschiffen. Also das war auch eins, wenn wir jetzt wieder drei Highlights von Hamburg hätten, wäre das eins bei mir auch. Also da wird es Überschneidungen geben. Mir hat auch diese, abgesehen von der Größe, von dieser Massivität, von diesen riesigen Containerschiffen, habe ich auch diese ganzen Markierungen auf den Schiffen, das hat mir auch irgendwie dann mal fasziniert, weil das sind mehr, als man denkt. Man sieht die Containerschiffe meistens ja nur von der Entfernung. Und wenn es dann näher bist, gibt es da viele, viele Markierungen und Symbole. Die hat uns das war ja so ein Touristenschiff, mit dem wir da herumgefahren sind, so wie du und die Cordula. Wir haben diese Fahrt zu unterschiedlichen Zeiten gemacht. Aber da gab es unterschiedlichste Markierungen drauf, der diese Führung geleitet hat, der hat das dann auch ein bisschen erklärt. Also allein dieser Punkt, wo dann diese Lotsenschiffe zum Beispiel andocken können, das waren bestimmte Markierungen, weil wenn sie dann daneben aus sich quasi anschieben, dann drücken sie eventuell den Schiffskörper ein, weil das ist dann eine verstärkte Stelle für die Lotsenschiffe. Oder wie weit das Schiff beladen werden kann, gibt es dann die Markierungen auf der Seite und bis zu einer bestimmten Markierung darf es beladen werden, weil sonst ist dann taucht es zu tief ins Wasser ein und es wird dann gefährlich fürs Fahren. Oder ja, also da gibt's, oder dieser Wulst vorne, dieser Wulstbug, der ist dann auch unter Umständen unter Wasser und dann gibt es ein eigenes Symbol wieder. Achtung, dieses Schiff hat einen Wulstbug und dieser Bug, der ist ja gefühlt 5 bis 10 Meter lang. Da darf quasi kein anderes Schiff zu knapp vorbeifahren, weil sonst geht es leck. Und lauter so Dinge. Also das
hat mir ich fand den umgekehrten Anker super, als Verkehrstafel, dass man da nicht ankern darf. Und da hat er uns eben gefragt, warum. Und natürlich keiner hat es gewusst. Und das war spezifisch da, weil da drunter der Tunnel verläuft. Also dieser Autotunnel oder Fußgängertunnel, der unter der Elbe durchfährt. Elbtunnel. Und wie hat er gesagt? Wir wollen doch nicht, dass ein Autofahrer in 0,nix quasi einen Anker als Beifahrer hat bei sich im Auto. Das war so seine Aussage, weil das Ding, weil die Anker sind ja tonnenschwer, die rauschen wirklich durch den Beton durch, als wenn es Reispapier wäre, wenn die von oben mit dem Schwung kämen.
Ja, also das habe ich auch sehr spannend, auch mit diesen ganzen in der Nacht. Wir waren ja am Michel und haben das ganze Areal dann auch bei Nacht gesehen mit den ganzen kleinen blinkenden Autolichtern, also diesen Roboterautos, die da herumfahren und verladen. Ja, sehr spannendes Areal, finde ich. Für mich war auch dieses Highlight in Hamburg, war vielleicht generell der Hafen. Eben dazu gehören diese Schiffe und dazu gehört auch ein Gebäude, was mich ziemlich beeindruckt hat, das war einfach die Elbphilharmonie. Also ich denke, das geht wahrscheinlich vielen so, die da vorbeigehen zum ersten Mal. Man sieht zwar Fotos, aber mir hat es richtig fast umgehauen, weil das ist einfach ein großes, richtig großes, massives Gebäude, das dann, das lebt noch von diesem Kontrast mit dem Ziegeln und dieser oberen Fassade, die dann so Hightech rüberkommt, mit diesem Dach, was so geschwungen ist, das so ein bisschen an Wellen erinnert. Also diese Architektur von Herzog de Meuern, das war für mich ein ziemliches Highlight, vor allem auch drinnen. Man kann da reingehen, das würde ich auch unbedingt empfehlen, es ist gratis, also wenn man davor steht, meint man, es ist nur mit Eintrittskarte oder so, aber da gibt es einen kleinen Schalter, wo man sich gratis diese Zugangskarte besorgen kann, die ist direkt davor. Und dann fährt man darauf in dieses Gebäude. Man kann da, ich sage jetzt mal, bis ungefähr mittlere Höhe von dem oberen Teil gehen. Man kann auch rundherum dann oben gehen. Und man geht rein in dieses Gebäude und dann ist eine sehr, sehr lange gebogene Rolltreppe. Das ist die längste gebogene Rolltreppe der Welt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man fährt auf einer Weltkugel in dieses Gebäude rein. Ist ganz ein eigenes Gefühl. Ist auch, also unbedingt diese Rolltreppe fahren, weil man kann scheinbar auch mit dem Lift fahren. Ja, und dann war es einerseits die Architektur, die finde ich recht spektakulär ist, drinnen auch, weil es sehr, wie sagt man denn, organisch, würde ich es beschreiben, ist. Also runde Formen, ein bisschen futuristisch drinnen. Es gibt Shops, es gibt ein Informationscenter, es gibt Restaurants, es gibt eine Bar. Es gibt eben diese großen Terrassen rundherum, wo man quasi 360 Grad rundherum gehen kann, wo man auch tolle Blicke in die Stadt rein hat oder auch in den Hafen hinein. Und dann war es natürlich das Leitsystem vom Rüdi Bauer, was wir schon kennen, weil wir es schon öfters auf Bildern gesehen haben. Und das dann dort nochmal live zu sehen, dieses Leitsystem, was sehr davon lebt, dass es drei Schrifttypen sind, die überlagert sind und ein bisschen so dieses einerseits dieses Programm von der Elbphilharmonie widerspiegeln, also unterschiedliche Musikstile, und auch dieses Lebendige ausdrücken und auch die Geschichte ausdrücken. Also die Elbphilharmonie lebt eigentlich auch von der Geschichte. Es waren drei Häuser, die da gestanden haben. Dieser Kaiserspeicher, der circa um 1880 da gestanden ist. Dann noch einmal ein Kaispeicher nach dem Zweiten Weltkrieg und der dann abgerissen worden ist, nur der untere Teil ist stehen geblieben und darüber ist dann die Elbphilharmonie draufgebaut worden. Also für mich war's sehr schön, das zu erleben, weil es diese Signaletik ganz einen eigenen Charakter hat und dem ganzen Gebäude einen ganz eigenen, also ein charakteristisches Element ist einfach in dem ganzen Gebäude, was sehr auffallend ist, sehr prägend ist auch meiner Meinung nach. Und mich hat es einfach nochmal bestärkt in dem, muss man wirklich sagen, in dem Selbstbewusstsein. Und zwar in dem Selbstbewusstsein als Signaletiker, wo beitragen zu können zu einem Gebäude und dem einen starken Charakter zu geben, eine starke Geschichte zu geben. Und ich habe mir das fast ein bisschen mitgenommen als Vorbild und als Motto für Projekte, wieder nochmal selbstbewusster zu sein und zu sagen, wir prägen den Raum mit. Wir sind jetzt nicht nur Erfüller von Bedürfnissen, sondern wir gestalten ganz aktiv Stimmung und Atmosphäre mit. Das habe ich bei dem Projekt ganz stark empfunden. Und es gibt ja auch auf der Elbphilharmonie, auf der Webseite, eigene Videos, wo sie das ganze Gebäude erklären und so weiter. Und da gibt es sogar ein eigenes Video zu dem ganzen Thema Signaletik, was ich sehr wertschätzend und eben das bestätigt noch einmal dieses Selbstbewusstsein als Signaletiker, da was Prägendes mitgestaltet zu haben. Ja, das waren jetzt noch die Highlights von Hamburg, die persönlichen. Christian, ich habe jetzt noch etwas gemacht, weil es zu dem Thema passt.
Ja.
Ich habe mir gedacht, wir waren jetzt bei einem KI-Kongress. Was sagt denn die KI selber zu dem Thema? Die wichtigsten Highlights vom German Creative Economy Summit da in Hamburg.
Was sind die Top 3 von der KI?
Was sind die Top 3 von der KI? Der Prompt war, Ich war in Hamburg auf der German Creative Economy Summit von 28.04. bis 29.04. Fass mir die wichtigsten sieben Ergebnisse der Veranstaltung, Entschuldigung, die wichtigsten drei Ergebnisse der Veranstaltung zusammen. Eingegeben auf ChatGPT. Die KI hat geantwortet und ich lese jetzt einfach vor. Die drei wichtigsten Ergebnisse des German Creative Economy Summit waren: Erstens, Kreativität bleibt der entscheidende menschliche Vorteil. KI kann Prozesse beschleunigen und Inhalte erzeugen, aber echte kreative Qualität entsteht weiterhin durch Menschen, insbesondere durch Geschmack, Intuition, Beratung und die Fähigkeit, neue Perspektiven zu entwickeln. Das ist das erste Highlight. Zweites Highlight. Zweitens, KI wird zum Standardwerkzeug in der Kreativwirtschaft. Unternehmen nutzen KI bereits intensiv für Recherche, Strukturierung, Präsentationen, Analyse und Automatisierung. Dadurch steigen Effizienz und Produktionsgeschwindigkeiten massiv. Drittes Highlight. Drittens, Urheberrecht und Transparenz werden zum zentralen Konfliktfeld. Ein großes Thema war die Forderung nach Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten, Offenlegung der Trainingsdaten und fairer Vergütung kreativer Arbeit, da viele KI-Systeme auf bestehenden urheberrechtlich geschützten Inhalten trainiert wurden. Das waren die drei Highlights, die ChatGPT auf dem Kongress für sich herausgefunden hat. Ja, durchaus selbstkritisch, kann man vielleicht sogar sagen, obwohl es ja nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung ist. Ja, soll man dazu noch was sagen?
Ja, ich muss was dazu sagen, weil ich habe ja, ich finde, das ist eine tolle Diskussion in sich selber und zeigt vielleicht auch, wie wir mit dieser Technologie umgehen. Weil ich habe ja beim Podcast mit der Alison über unsere neue Rolle als Designer und Designerinnen, habe ich das ja auch gemacht. Ich habe die KI gefragt, was sie meint, was die Rollen sein, oder? Also die Methodik war ähnlich. Wir holen die KI fast schon wie eine Person in das Gespräch herein und sagen, was wir Menschen sagen und was die KI sagt. Und das finde ich doch sehr interessant, weil das erinnert mich an einen, war das SWF, ein Schweizer Sender, der so eine Gesprächsrunde zum Thema KI gehabt hat mit Philosophen. Und eines der Themen, und das hat es nämlich jetzt ausgelöst, war, dass wir das Ding vermenschlichen. Und für mich ist das so ein Beweis dafür, oder sagen wir ein Indiz, nicht Beweis, nennen wir es ein Indiz, weil sowohl du als auch ich haben gesagt, wir fragen jetzt die KI auch und wir behandeln sie als jemanden, der eine echte Meinung dazu hat, eine menschliche Meinung. Den Satz kann man sich nochmal speziell anschauen, was das ist, Wahrscheinlichkeitsrechnung und so weiter. Und das fand ich spannend, weil bis die KI ein Thema geworden ist, haben wir nicht ein Google Research gemacht und gesagt, Google Suchmaschine hat gesagt, das und das. Das machen wir jetzt seit die KI, weil die Art der Auseinandersetzung uns doch dazu verführt, möchte ich fast sagen, das im wahrsten Sinne des Wortes zu vermenschlichen. Und jetzt kriegt sie auch den Raum, den jemand, ein Mensch sozusagen in einem Teamgefüge, zum Beispiel in unser Podcast-Gefüge hat. Das finde ich an sich ein super. Da sollten wir auch mal einen Podcast drüber machen. Also ich hätte jetzt echt Lust, mit einem Philosophen einen Podcast zu machen über die neue Arbeitsumgebung in Kreativagenturen, wenn die KI als Kollege reinkommt. Das fände ich mal spannend. Ich glaube, da sollten wir uns auf die Suche. Also das hat das jetzt ausgelöst und das finde ich cool.
Ja, also es sind ja die Agenten, die uns wahrscheinlich zukünftig begleiten. Und Agent ist ja auch quasi ein Mensch, eine Rolle, wo man jetzt sagen, das ist kein Kastel, kann man sie auch nennen oder was auch immer. Oder ein Logarithmus arbeitet jetzt bei uns. Aber es ist ein Agent. Ja, so viel dazu.
Willkommen zum längsten Podcast, den wir bis jetzt in unserer Serie haben. Wir seien jetzt bei über einer Stunde schon. Und für mich war es kurzweilig.
Ja.
Für mich war es jetzt interessant. So wie immer, wenn wir unsere Dreier-Sachen machen, weil es ist eine Rekapitulation.
Zweier-Sachen. Du hast jetzt die KI schon dazu gezählt.
Ja, Dreier. Nein, die Dreier-Sachen meine ich, unsere, nicht unsere drei Teilnehmer. Nein, ich habe gemeint, unsere drei Höhepunkte. Aber der, auch der Lapsus ist schnell passiert, dass man sagt, jetzt haben wir drei gesagt, was uns am besten gefallen hat. Aber es ist tatsächlich unser längster Podcast. Es war kurzweilig, es war auch schön zum Rekapitulieren in der Vorbereitung. Ich bin happy, weil ich nochmal durch meine Notizen habe gehen können, was ja auch fein ist, allein schon vom Lerneffekt her. Und ich finde, es war als Information Designers in the Wild, seit wir das angefangen haben, jede Reise ist es wert und auch diese Reise war es wert, gemacht zu werden, weil sie das Leben bereichert.
Ja, und wir haben schon wieder was vor mit Information Designers in the Wild, aber das werdet ihr ja dann hoffentlich mitkriegen bei dem einen oder anderen nächsten Podcast. Ich sage jetzt mal danke fürs Zuhören und wie immer mehr Informationen zum Thema könnt ihr dann aus den Shownotes entnehmen. Schickt uns gern Wünsche, Anregungen mit einem Mail an podcast@geraumt.com. Schaut natürlich gerne auch auf unsere Website geraumt.com. Dort findet ihr alle anderen Folgen zum Nachhören. Es freut mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Alles Beste von mir und
danke an alle, die bis jetzt durchgehalten haben beim Durchhören. Wenn es euch so viel Spaß gemacht hat wie uns beim Reden, dann ist es super.
Bis bald.